Hi, Alex hier. Wie geht's?
Mir geht's gut. Ich bin extrem glücklich, weil Tito hier ist. Und ich bin nicht so gut im Voices aufnehmen. Entschuldigung. Und dir?
Alles stabil.
Hallo, liebe Madeleine Alizadeh. Ich muss kurz ein Disclaimer gleich machen. Wir sind natürlich richtig enge Freundinnen. Das weiß jeder, der uns folgt auf Instagram. Aber unabhängig davon glaube ich, dass wir ein extrem gutes, professionelles Gespräch führen werden. Und es wird an nichts fehlen. Mhm. Aber die Regeln sind die gleichen. Wir machen zuerst eine Fotosession. Ein paar analoge Bilderchen, wisst ihr, so, damit man weiß, wer sitzt da vor uns, obwohl ich die meisten Personen schon kenne. Und dann geht's weiter direkt ins Gespräch rein. Madeleine und ich sage auch nie deinen Namen.
Also, das ist extrem komisch, aber kannst du mich auch gleich Christiane oder so nennen?
Edith.
Edith will feel more natural, actually, aber okay.
Passt. Ich würde dich jetzt bitten, dass du das Mikro nimmst und dich auf die Couch setzt. Ich habe hab das extra lang gemacht, damit du dich eigentlich hinsetzen kannst.
Okay.
Gib mir mal das Mikrofon.
Okay.
Damit du dich kurz positionierst. Wir machen zuerst ein paar Ohne. Mhm. Du kannst dich so diese Hand hier zurücklehnen, genau. Yes. Boss Bitch.
Ja, ich wollte gerade sagen, so.
Peter? Wir machen ein Foto mit dir und ohne dir, okay? Damit du auch dabei bist.
Ja. Oder ein Foto mit dir und ein Foto mit dir.
Ich muss lernen zu atmen. Ich merke voll, dass ich so, wenn ich so aufgeregt werde.
Kurzatmig, ja, habe ich auch. Ja.
Hast du das auch?
Ja, jetzt in ADHD.
Oh mein Gott.
Dito, du bist schon drauf.
So lustig, ich dachte mir, ich kann es vermeiden, dass mein Hund aufs Foto kommt, aber nicht mit Maddie.
Wieso willst du denn immer so canceln? Cancel Culture ist okay, aber nicht bei Tito.
Nicht gegen Hunde. Ich habe übrigens einen Daria D. Pullover an, einen pinken, das ist einer meiner liebsten, weil du meintest ja auf Instagram letztens, dass du auch so im Winter mehr Farben trägst, oder? Und ich finde das total inspirierend, weil ich mir jetzt auch denke, natürlich, mehr Farben macht viel mehr Sinn, im Sommer ist eher so bunt und freudig. Man braucht ja auch etwas im Winter, um sich so ein bisschen...
Ying und Yang.
Exactly. Ja. Hey, kommen wir zu den 5 Fragen,
okay,
die ich in jeder Episode mache. Erstens, kannst du eine Kindheitsanekdote mit uns teilen?
Ja, eine urlustige. Und zwar, ich war früher schon so besessen mit Sour Candy, also mit Fruchtgummi und so Sauerschlangen und so. Und meine Mama war sehr lange alleinerziehend. Und wir hatten dann so, also mein Bruder und ich haben uns immer ein Zimmer geteilt und meine Mutter hat im Wohnzimmer geschlafen und dann hatten wir halt so ein kleines Kabinett. Und da hat dann immer gegen halt Kost und Logis eine Studentin oder ein Student bei uns gewohnt. Und die haben uns dann halt so 3-mal die Woche von der Schule abgeholt und dafür durften sie da halt wohnen. Und ich habe halt der Frau, die damals bei uns gewohnt hat, habe ich sie angelogen und gesagt, meine Tante holt mich von der Schule ab. Sie hat mir das natürlich geglaubt und dann ist mein Plan aufgegangen und ich bin mit meinem Ersparten in das Zuckergeschäft gegenüber von der Schule gegangen und bin den ganzen Nachmittag dort gesessen und habe mir jede halbe Stunde so um 10 Groschen eine neue Sauerschlange gekauft. Und dann um 18 Uhr hat sie gesagt, mein Plan war dort zu übernachten. Oh, ich dachte wirklich, dass das geht. Ich hatte halt wirklich so eine Fantasie und dachte, dass das geht. Und dann hat die Dame halt zusperren müssen von dem Zuckergeschäft und hat gesagt, ja, wo wohnst du? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, keine Ahnung. Dann hat sie mich halt nach meinem Schülerausweis gefragt, dann habe ich ihr den gegeben, dann hat sie halt meinen Nachnamen gesehen und so viele Leute gibt's halt nicht in der Gegend, die so heißen. Und dann hat sie halt meine Adresse im Telefonbuch und Telefonnummer, hat zu Hause angerufen.
Oh,
dort war schon hell broke on earth. Also mein Bruder ist schon losgelaufen gewesen, hat mich überall gesucht. Meine Mutter hat schon bei der Polizei angerufen. Also wirklich großes Drama.
Oh mein Gott, wie alt warst du?
Ich glaube so 8. Na, mit 8 bin ich dann schon allein. Also ich muss 6 oder 7 gewesen sein.
Oh mein Gott. Also erste Volksschule quasi.
Ja, ja. Und dann musste ich nach Hause. Ich war extrem schlimm als Kind. Wirklich sehr schlimm.
Wenn du nur noch ein Outfit tragen könntest, welches wäre es?
Also auf jeden Fall den Otto-Pulli, den du jetzt auch anhast. Ja. Das ist, glaube ich, mein liebstes Kleidungsstück auf der Welt, weil er halt super soft ist.
Welche Farbe?
Aktuell liebe ich den grünen, grün oder blau?
Ja, ja. Den hellblauen, oder meinst du? Oder den diesen...
Dunkelblau, diesen kobaltblauen.
Ja. Oh ja, das ist auch mit den roten Nägeln, die du gerade hast, schon das echt gut. Also mit silbernem Schmuck dazu ist das echt so ein Look, right?
Ja.
Schau mich an.
Ist jetzt ein Style-Podcast oder was?
Blogger.
Karl Vogue. genau, und wahrscheinlich eine Leggings dazu, wenn es jetzt wirklich für den Rest meines Lebens wäre. Also something
that.
Oder Sweatpants, something very comfortable.
I get that. Das ist die wichtigste Frage. Burger King oder Mackie?
Ich bin ganz klar ein Burger King Girl.
Mhm. Schon immer?
Nein, ich war extrem lang ein Mackie Girl.
Ja.
Aber ich muss sagen, Burger King hat es halt hinbekommen, plant-based gut zu machen. Und bei Mackie gibt es einfach nicht genug Optionen.
Ja, das stimmt.
Unsere Schule ist umgezogen und dann waren wir so temporär in einer anderen Schule drinnen, im ersten Bezirk. Und da gab es einen Burger King daneben. Und dann war halt die Sophie, meine beste Freundin aus der Schule, und ich waren halt jede Pause eigentlich bei Burger King. Und ich habe immer diesen Hot Brownie auch gegessen.
Oh Gott, mit Vanilleeis. Und dann gab es einen Hot Blondie auch. Mm-hmm. Der war nicht halb so gut, aber es war gut.
Ich habe immer den Hot Brownie. Ich fand den Blondie nie gut. Genau. Und sonst war aber immer Leberkässemmel mein Ding früher.
Leberkäse-Peppi. Unbezahlte Werbung.
Pferdeleberkäse. Spaß.
Das gibt es irgendwie noch immer auf der Gumpendorfer.
Als Kind, glaube ich, habe ich das schon öfter gegessen.
Oh Mann, ich weiß, und meine Leberkäse-Erinnerung ist die, ich habe nie gern Fleisch gegessen. Meine Mutter dachte, dass Leberkäse gesund ist, und dann habe ich jedes Mal, wenn ich das essen musste, mit Spinat und Ei und Kartoffeln, habe ich jedes Mal den Leberkäse so in Spinat getunkt, in diesen Cremespinat, damit ich den irgendwie runterbekomme, weil die Idee von Leberkäse und die Konsistenz mich schon als Kind so angewidert hat. Es ist so lustig, dass alle Dinge, die ich als Kind nicht mochte, die ich nicht gern gegessen habe, esse ich auch jetzt nicht gerne. Und es war
bei mir
so,
genauso, ja.
Jetzt habe ich halt die Möglichkeiten. Aber zurück zu den letzten zwei Fragen, weil ich jedes Mal bei diesen fünf Fragen vergesse. Also in der letzten Folge der letzten Staffel, jetzt kann ich sagen, habe ich einfach, ich glaube, nur vier Fragen gestellt, weil ich dann vergessen habe.
Well, wir sprechen noch später darüber.
Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Also ich lese keine Bücher.
Ich schaue nur fern. Nein, tatsächlich von Mohsin Hamid, The Last White Man.
Oh wow, hast du das? Hast du mir davon erzählt? Oder
ich habe es auf Instagram, habe ich ein Foto von dem Buch gepostet. Okay. Ich kann gar nicht beschreiben, es ist eine Novel, aber es ist so ein bisschen fast lyrisch teilweise geschrieben. Wobei ich weiß, ich kenne mich nicht so aus mit den Genres, aber es ist sehr interessant geschrieben. Mhm. Es ist nicht zu lang, das ist für mich gut, weil ich eine sehr gute Aufmerksamkeitsspanne habe.
So 50 Seiten maximal.
Viele Bilder.
Und immer nur ein Satz pro Seite.
Schriftgröße 16 Punkt. Nein, aber es war ein sehr, sehr tolles Buch. Ja, also ich war wirklich sehr, es hat mich total in den Bann gezogen, obwohl es jetzt nicht eben so, es war sehr interessant geschrieben. Ja. Ich habe noch nie was in der Art gelesen.
Oh wow, danke dir. Und beende den Satz, das möchtest du als nächstes lernen.
Ich lerne tatsächlich gerade, habe ich gerade angefangen, Portugiesisch und Farsi.
Wow, das hast du mir gar nicht erzählt.
Very new news, exclusive.
Oh mein Gott, und warum Portugiesisch?
Weil ich voll oft in Portugal bin, bei unseren Factories. Und da muss ich halt, und ich spreche so ein bisschen, so bruchhaft, aber ich möchte ein bisschen mehr verstehen. Und ein bisschen auch, halt zum Beispiel viele von den Näherinnen sprechen halt gar kein Englisch. Und dann...
Und Farsi nehme ich an, weil du iranischen Background hast, oder? Genau. Das hattest du als Kind nicht die Möglichkeit, oder, dass du es lernst?
Nein, also mein Vater hat immer Deutsch mit uns gesprochen, weil er nicht wollte, dass seine Kinder Anführungsstriche Ausländer werden.
Ja, ja.
Genau, und ich war aber immer, die Sprache war immer rund um mich. Also wir waren jedes Wochenende bei persischen Freunden. Ich habe es mit ganz Leben gehört. Ich kann auf 200 Meter, höre ich, wenn Leute Farsi sprechen, und habe aber ein wirklich extrem schlechtes Vokabular, verstehe wirklich kaum was.
Ja, das ist
Habe aber eine extrem gute Aussprache. Also dadurch, dass ich es immer gehört habe, kann ich es halt einfach eins zu eins wiedergeben. Und wenn ich was nachsage, dann denken die Leute, es ist sozusagen native.
Und du kannst den Rhythmus einfach...
Ja, genau.
Ja, es ist Orge. Ich kenne auch ein paar Leute aus der XU-Community, die leider nicht die Möglichkeit hatten, ihre Erstsprache zu lernen. Und was auf jeden Fall bei allen das Gleiche ist, ist, dass sie das sehr vermissen, diese Möglichkeit. Also es ist ein bisschen dieses Ausbleiben, obwohl es die Eltern nicht zwangsläufig böse meinen oder nicht besser wussten, ist es dann doch oft schon so ein fehlendes Puzzleteil, auch der Identität. Und,
extrem.
Bei mir war es so, dass ich irgendwie, bis ich 3 Jahre alt war, noch ein kurzer Disclaimer, mein Hund ist sehr laut. Und ich weiß jetzt nicht, ob...
Man hört den sicher nicht.
Sie ist Anwältin für Hunde.
Ja. Anwältin aus Leidenschaft. Erin Barkovic.
Schlechtester Witz, den die Welt je gehört hat.
Edith Barkovic.
Bei mir war es so, dass ich, bis ich 3 Jahre alt war, nur Jugo gesprochen habe, also BKS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Das ging wie eine Krankheit, aber es ist tatsächlich einfach die Sprachgruppe.
Mund-Hand-Fuß-Krankheit.
Und dann bin ich in den Kindergarten gekommen und habe quasi angefangen, nur noch Deutsch zu sprechen. Also ich hatte dann nicht diese Möglichkeit, weil ich glaube, meine Eltern wussten noch nicht, dass sie es am besten so machen. Zumindest glaube ich, dass es so ist, dass ein Elternteil eine Sprache spricht und das andere Elternteil die andere. Nachdem meine Eltern sowieso zu dieser Zeit oder weiterhin gebrochen Deutsch gesprochen haben, ist es vielleicht auch for the best. Aber Genau, diese Sprachsache ist schon immer ein großes Thema. Ich würde gern, also so mein Ziel dieser Podcast-Episode ist, dass die Leute so ein bisschen besser verstehen, wer du bist. Und natürlich kennen dich sehr viele, also im gesamten deutschsprachigen Raum und wissen, wofür du stehst, für welche Werte. Aber ich glaube, was trotzdem so ein bisschen vermisst wird, ist immer, wer bist du eigentlich wirklich? Ja, weil Leute haben auch ein gewisses Bild von dir und die haben auch eine Erwartungshaltung, die du oft leider nicht erfüllen kannst, weil ich auch keine Ahnung habe, wie sie auf die Idee kommen, diese Ansprüche.
Ich schwach bin.
Nein, weil ja, sie die falschen, ja, falschen Erwartungen und Vorstellungen haben, wie eine Person, vor allem eine Frau, eine Woman of Color, sich zu bewegen hat im öffentlichen Raum. Und ich glaube, ein guter Anlass oder eine gute Möglichkeit, deine Persönlichkeit besser zu verstehen, ist, wenn wir über ADHS sprechen. Nicht zuletzt deswegen, weil du auch öffentlich darüber sprichst und du auch einen wichtigen Beitrag dazu leistest, dass es so ein bisschen entstigmatisiert wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass, obwohl jetzt TikTok voll ist mit ADHS-Inhalten, obwohl da voll viel Verständnis da ist in gewissen Bubbles oder in jüngeren Generationen sozusagen, glaube ich schon auch, dass es trotzdem sehr, sehr schambehaftet ist. Deswegen würde ich gern zum Einstieg mit dir darüber sprechen, was dich dazu bewegt hat, dass du das öffentlich machst.
Ja, also ich habe meine Diagnose, ich glaube im September 2020 oder so bekommen, halt im Herbst. Und dann habe ich, zwei Monate oder so, habe ich das irgendwie so mal verarbeitet. Und dann habe ich drüber gesprochen. Und ich glaube, so wie bei allen Dingen, ist es immer so eine Gratwanderung zwischen Seelenstriptease und habe keinen Bock auf das Stigma und die tausend Fragen und aber auch den Mehrwert, den es bietet. Und ich glaube, mir haben so viele Leute geholfen, die darüber gesprochen haben und die sehr offen und ehrlich waren. Und ich glaube, ich wollte dann auch diese Person für jemand anderen sein. Und das war dann der Beweggrund. Und ich glaube, es hat auch vieles dann einfacher gemacht, einfach damit Menschen mich auch besser verstehen. Und manchmal ist es auch einfach praktisch, wenn es halt so auf einmal alle wissen, dass man nicht tausend Gespräche führen muss und so. Also ich glaube, manchmal ist es einfach auch so rein logistisch ganz praktisch, so to get it out of the way.
Ja, jetzt wissen alle Bescheid.
Genau, ja.
Was war denn für dich so damals der ausschlaggebende Grund, warum du die Diagnose angefangen hast? Und vielleicht können wir auch darüber sprechen, wie die Prozedur dahinter ist, weil das wissen, glaube ich, auch ganz viele nicht. Aber zum Anfang mal deine Beweggründe.
Bei mir war es so, ich hatte immer wieder Probleme. Und ich sage jetzt einfach nur allgemein Probleme. Es waren halt Probleme, sage ich jetzt mal, psychischer Natur. Also entweder so Angstzustände, dann hatte ich auch mal eine depressive Phase, die ich auch medikamentös behandelt habe. Dann hatte ich mal ein Burnout und ich war die ganzen Jahre über in Therapie und irgendwie hat nichts so richtig für mich funktioniert. Und ich habe irgendwie mir gedacht, so, das gibt's ja nicht, ich bin schon Jahre in Therapie und kognitiv weiß ich, wie habe ich alles, was ich wissen muss, so. Und ich schaffe es aber nicht, das emotional, körperlich selber in meinem eigenen Leben umzusetzen. Und ich glaube, bei mir war ein großer Punkt eben, dass ich mich konstant gestresst gefühlt habe, die ganze Zeit durch alles. Und aber auch das Gefühl hatte, ich overcommitte einfach die ganze Zeit so. Es ist, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel Zeit da im Kalender ist. Und dann ist da keine Zeit, dann habe ich Angst, also gleichzeitig so eine FOMO, Angst irgendwie, dass ich nichts zu tun habe. Und dann, also immer so ein Rollercoaster zwischen viel zu viel machen, dann runterfahren, dann Angst haben, dass es zu wenig ist.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen in meiner Laufbahn gezeigt. So, ich bin dann voll der Yogi geworden und war sehr rezeptiv für so spirituelle Geschichten, weil ich mir gedacht habe, so, das kann mir helfen.
Okay, warte kurz.
Und nein.
Wir haben es getestet.
Nein. Sorry. Es stört mich nicht.
Es stört mich und es wird mir...
Tito.
Sorry, Hase. Geh raus.
Alexander Stanisch.
Just for the picture.
Befördert gerade den Hund aus dem Raum mit, nicht Gewalt, aber schon, sie schiebt ihn, muss ich sagen. Er hat nicht zugestimmt, jetzt non-consensual.
Nein, das ist noch immer ein Jugendhaushalt. Hier werden Kinder nicht gefragt, was sie wollen. Es wird einfach gemacht. Spaß natürlich. Du warst dabei, dass du meintest, dass du so ein Yogi warst. Ja.
Genau. Ja, und das war dann immer wieder. Und dann war, glaube ich, so der letzte Big Straw, eben diese depressive Episode im Jahr 2020. Und dann habe ich halt, das allererste Mal habe ich es gehört bei der Milena Klimbowski von Original Unverpackt. Das ist so ein Unverpacktladen in Berlin, die aber eben auch sehr viel publiziert hat zu Thema ADHS bei Frauen. Und das war zum ersten Mal, dass ich was gelesen hatte, dass es das bei Frauen gibt, wie sich das äußert. Und ich war so, aha, ja, speaks to me so. Und das ist ja wie so oft bei so Diagnosen, dass so Puzzlesteine kommen. Und dann die nächsten zwei waren so, dass ich halt mit Leuten in meinem Umfeld geredet habe, die auch diagnostiziert worden sind und wo ich mir gedacht habe, so, ah ja, that speaks to me und so. Und Das letzte war dann eigentlich die Mafalda, das ist auch unser Fitting-Model, ja. Ist eine super coole Aktivistin auch, die eben mir dann auch erklärt hat, so die Zusammenhänge. Sie hat auch gemeint dann eben, dass Depression eins der häufigsten Symptome von undiagnostiziertem ADHS ist. Und genau, und das war dann eigentlich für mich so der Last Straw.
Ja.
Und dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht. Man muss dazu sagen, ich habe dann, das hatte das Privileg, dass ich das auch privat diagnostizieren lasse und habe so dann relativ schnell auch Aufschluss gehabt.
Ja, okay. Wenn du davon sprichst, dass du mit Leuten gesprochen hast, die so ein bisschen helfen, das zu verstehen, kann ich jetzt so Big News teilen. Maddie war bei mir der ausschlaggebende Grund, dass ich dann dieser Diagnose unterzogen habe. Und ich weiß seit November 2022, dass ich ADHS habe. Und jetzt weint sie fast. Oh nein, jetzt nicht fast. Jetzt weint sie wirklich an mein Schatz.
Ja.
Warum sind wir so? Is it ADHD? Spaß. Oh Mann, nein, es war wirklich... Es war ein langer Weg für mich auch, weil ich voll lange mir so dachte, ah ja, ich kann das voll nachvollziehen und so, mein Schatz, oh Gott.
Nein, du musst dich nicht trösten.
Nein, ich tröste dich nicht, das ist ein it's a bonding moment. Wir halten noch gerade Händchen, wie so, als ob wir jetzt beten. zu unserer ADHS-Göttin. nein, es war für mich schon eine große Sache, die mir auch viel Klarheit gebracht hat. Aber der ausschlaggebende Grund war tatsächlich du, weil Maddie irgendwie so alle fünf Minuten zu mir meinte, so, it's ADHD, weil einfach sie dieses Wissen schon hatte und einfach so gewisse Muster erkannt hat, bevor ich sie erkannt habe. Und ich weiß nicht, ob du sowas hast. Hast du eine Liste mit ADHS-Dingen? Hast du das jemals so aufgeschrieben, als du die Diagnose gemacht hast? Weil ich habe das schon gemacht, Moment. Ich hole kurz mein Handy, weil ich habe nämlich, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das wirklich machen soll, und wir werden ein bisschen über die Prozedur gleich sprechen, aber es ist echt sehr teuer. Also bei mir war es dann auch so, dass ich das privat gemacht habe. Man kriegt was zurück von der Gebietskrankenkasse sozusagen, in Österreich ist das. In Deutschland ist das wahrscheinlich ähnlich, ich weiß es nicht. Und habe mich dann dem unterzogen, weil ich mir dachte, also mir ist es lieber, ich zahle jetzt einen Batzen Geld und habe ein paar Antworten. Ich habe die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, ist jetzt auch nicht immer so. Und man kriegt zumindest einen Teil zurück. Entschuldigt mich bitte, mein Hund macht Probleme. Und es ist wegen Maddie.
Tito, das ist ein Moment, der nichts mit dir zu tun hat. Geh ins Bett.
Jetzt schiebt sie ihn noch weiter weg. Er muss jetzt woanders hingehen. Ich glaube, er muss das Haus verlassen.
Was jetzt?
Er ist extrem arm.
Wo war ich? Es ging um diese
ADHS. Also du hast dir war lieber ein Batzen Geld zu zahlen und dafür ein paar Antworten
genau,
zu haben.
Genau, genau, danke dir. Ich habe eine Liste gemacht.
Ich glaube auch, wenn der Leidensdruck einfach dann an einem gewissen Punkt schon so groß ist, und ich glaube, jede Person, die schon mal mentale Probleme oder Einschränkungen hatte, kann das verstehen, wo der Leidensdruck einfach so groß ist. Und man muss dazu sagen, natürlich ist es dann halt eben immer noch das Riesenprivileg, dass man dann sagen kann, okay, ich nehme das Geld in die Hand.
Genau, genau. Also die Liste, die ich auf meinem Handy habe, die habe ich über ein paar Monate hinweg gemacht.
Wie ist es mit Haare waschen bei dir?
Boah, ich wasche meine Haare alle 10 Tage.
Maximal. Haare waschen ist like one of the biggest ADHD things. Ich habe gestern erst einen TikTok dazu gesehen. Es ist so schwierig, mit ADHS Haare zu waschen und ich weiß nicht warum.
Ich hasse es.
Und man zögert es immer raus.
Solange es geht. Ich habe das Glück, dass meine Haarstruktur mir das erlaubt, weil ich sehr trockene Haare habe.
Und auch eigentlich gut ist.
Ja, genau. Und ich habe halt lockige Haare sind ja tendenziell eher trocken. Das heißt, für mich war es mein Leben lang, habe ich mich damit so, I was proud of that, dass ich sagen konnte, nee, ich wasche mir meine Haare nicht so oft, weil das die Hölle ist. Und ich habe viele Freundinnen, by the way, wo das so ähnlich ist.
Ja.
Okay, ich lese kurz ein paar Sachen vor von dieser ADHS-Liste, die ich hier habe. Das habe ich übrigens auch bei der klinischen Psychologin gemacht, bei der ich die Gespräche und die Tests hatte. Ich vergesse zum Beispiel immer, meine Medikamente zu nehmen. Also ich muss täglich Medikamente nehmen und ich vergesse das. Und dann weiß ich auch nicht, habe ich es jetzt vergessen oder habe ich es eh schon genommen? Ich habe immer einen Haufen Gläser rumliegen. Also ich bin leider die notorisch die Person, die ein Getränk anfängt, dann aus dem Zimmer geht.
Und let's not talk about this. Das ist ein Wunderpunkt. Alex kommt immer zu mir, nimmt ein Getränk und lässt chronisch die Hälfte im Glas. Und ich erlaube ihr jetzt schon gar nicht mehr, ein neues Getränk anzubringen. Sie bekommt nur noch 200 Milliliter Fläschchen, keine halben Liter mehr.
So
weil sie es immer übrig lässt. And I don't appreciate the waste, so I shame her.
Oh mein Gott, ich habe einen sehr ausgeprägten Hyperfokus. Das heißt, ein Beispiel. Ich habe mir dieses Jahr eine Mittelformatkamera gekauft, eine analoge Kamera. Und das war für mich eine Investition und ich war so, okay, bevor ich das mache, muss ich mir ganz sicher sein, dass ich das Geld ausgeben möchte. Und ich habe wirklich so gut 48 Stunden war ich weg. Ich habe nichts,
schwarzen Loch.
Nichts anderes gemacht als YouTube-Tutorials. Ich wusste schon jedes Video von jedem Fotografen, jeder Fotografin, die über diese Mamiya spricht. Und war dann echt immer mal so, I need to stop this. Es ist so ein Rabbit Hole, man kommt da noch gar nicht mehr raus, oder? Es ist,
ja, das ist ja eine Kreuzfahrtphase, wo ich dann alles über alle Kreuzfahrtschiffe gelernt habe.
Ich sage noch zwei Dinge, dann können wir weitermachen mit ADS, okay? Also, okay. Ich habe zum Beispiel auch so die ganze Zeit blaue Flecken und ich weiß nicht, woher sie kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin auch so, das hat mich meine Psychologin auch gefragt, sie wäre dann so, Frau Stalsch, woher kommt das? Was glauben Sie? Weil ich einfach ich hatte 4 Sessions insgesamt und bei der ersten war ich pünktlich, okay? Also ich war pünktlich da. Bei der zweiten war ich eine Stunde zu früh. Musste dann irgendwie Kaffee holen gehen. Bei der dritten...
Du hast dich urgeärgert. Das ist ja auch ein Teil von ADHS, sich extrem über sich selber ärgern, extrem viel Scham empfinden und Schuldgefühl, sich für alles ständig schuldig zu fühlen.
Ja, exactly. Und auch so, es ist einfach ein stetiges Versagen. Mhm. Es fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob ich entweder externe Erwartungen nicht erfülle oder interne. Also, I can't win in this. Dann war ich beim dritten Termin, war ich 10 Minuten zu spät und beim letzten war ich dann nochmal 7 Minuten zu spät. Und ich bin aber auch so genau in dem, wie ich sage. Also ich sage dann nicht, ich komme 10 Minuten zu spät, ich sage dann so, ich komme 7 Minuten zu spät.
Just to be clear.
Just to be clear. Aber was ich sagen wollte ist, dass, warte mal, ich habe kurz den Faden verloren. Das ist auch so ein Ding, ich verliere den ganzen Faden. Ja. Ich bin so, entweder tagträume ich und ich kann sehr gut mit mir alleine auch sein. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie die ganze Zeit unterwegs sein müsste, nicht mehr zumindest.
Ja, du bist kein Extrovert. Ja, du ziehst jetzt nicht Energie daraus mit anderen Leuten.
Gar nicht.
Also mit mir.
Ganz genau.
Oder Tito oder deiner Partnerin zu sein. Aber ja, du bist jetzt nicht so der Social Butterfly, der das braucht. Und immer, was ja auch so ein Stereotyp ist von ADHS, dass das so Leuten sind, die immer im Mittelpunkt stehen wollen. Und die halt immer auf einer Bühne unruhig sein wollen und unruhig und ständig Attention wollen. Und eigentlich sind es halt voll oft, und das ist gerade bei Frauen so, was ich gelernt habe, dass sie oft auch einfach sehr lost in ihren eigenen Gedanken und in ihrer eigenen Welt sind und eher auch oft verträumt und so zurückgezogen.
Und vor allem, wie Frauen sozialisiert wurden, beziehungsweise Flinter, ist ja auch, dass wir immer sehr harmoniebedürftig sein müssen, immer schön deeskalativ, bloß keine Schwierigkeiten machen, ja, so immer schön gefallen. Und diese Unruhe, die man hat, die spüre ich auch, aber die ist sehr drinnen in mir. Also die ist nicht nach außen gerichtet, sondern es ist so stetig eine Achterbahn. Ich rattere kopfüber 200 Kilometer pro Stunde, ich weiß nicht, wo links, rechts ist, und scheitere dann teilweise an ganz kleinen Dingen, aber bin gleichzeitig wahnsinnig erfolgreich in großen Herausforderungen, an die vielleicht manche nicht so leicht bewältigen würden wie ich. Und bei dieser Diagnose war es für mich interessant zu sehen, dass ich bei Tests teilweise so brilliert habe und dann aber auch so kläglich gescheitert bin. Also zum Beispiel die Übung, bei der ich wusste, okay, das kann ich nicht, war Prioritäten setzen. Und da ging es darum, also ich war quasi die Sekretärin, was ja auch lustig ist, weil eigentlich bin ich der Boss und nicht die Sekretärin, aber okay.
Ja, aber in dieser ganzen Diagnose sind halt in allen Texten die Chefs, die Männer und die Zeitränge.
Ganz genau, ganz genau. Und die Aufgabe war quasi, es gibt 5 Faktoren, wie man E-Mails richtig zuordnet. Okay, also intern, extern, dringlich, nicht dringlich.
Die Übung hatte ich auch.
Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist die absolute Hölle. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich konnte mir wirklich so, keine Ahnung, 20 Wörter, die random, die man sich merken soll, konnte ich mir nach 3 Stunden, am nächsten Tag wusste ich die Wörter so, ja. Aber zu wissen, wo die E-Mail hingeht, ich musste jedes Mal neu schauen, wie ist der Parameter, wofür gilt es. Also ich fuchtel auch richtig mit meinen Händen, by the way. Also ich bin so, das war für mich so eine Herausforderung, ich konnte die kaum bewältigen. Und die Psychologin meinte dann im Gespräch auch nachher, sie so, ja, da habe ich gemerkt, so, es sitzt nicht so. Und ich glaube, das ist so ein major thing in my life, dass ich schlecht bin im Prioritätensetzen. Beziehungsweise Tunika, meine Partnerin, hat das sehr gut beschrieben, weil sie meinte, sie glaubt nicht, dass ich schlechter bin, Prioritäten zu setzen, sondern ich bin einfach sehr radikal in dem, was ist mir wichtig. Und das werde ich nicht vergessen. Und da weiß ich, was zu tun ist. Aber alles, was nicht in diese Box passt von es ist wichtig für mich, ist weg. Es ist weg. Und dazu gehören meistens E-Mails.
Ja.
Merkst du, hast du hier so nach der Diagnose gemerkt, so, ah, okay, so tick ich und das sind so meine, also Challenges, nicht Issues?
Ja, also bei mir, ich glaube, ich hatte auch diese zwei Dinge bei meiner Diagnose, also eben auch eine Aufgabe war eben so Fremdwörter zu merken. Ich glaube auf Türkisch
ja,
war das.
Ja, genau, ja.
Genau, da habe ich auch am besten abgeschlossen und dann eben bei diesen Geschichten wie diese E-Mail-Priorisierungsgeschichte auch voll abgelost. Ich glaube, für mich war das dann nach der Diagnose, wenn das jetzt negativ ausfällt, wenn das kein ADHS ist, ich weiß wirklich nicht, was es sein soll, weil für mich war es zu dem Zeitpunkt dann schon so klar, dass es ADHS ist, dass es für mich eigentlich total schön war, weil ich war so, es ist voll schön, jetzt eine Antwort zu haben, statt noch weiter suchen zu müssen und so weiter und so fort.
Ja. Was auch noch sehr wichtig ist, dass im Zuge des Gesprächs die Psychologin meinte, dass es heutzutage voll viel gute Inhalte gibt, für vor allem Erwachsene mit ADHS. Bei Kindern ist es noch teilweise schwierig. Sie verteufelt TikTok gar nicht, weil sie schon merkt, da gibt es echt gute Infos. Natürlich muss man es in den Kontext setzen. Natürlich gibt es auch voll viel Quatsch. Aber sie meinte, es ist eigentlich ein Trend, den sie begrüßt, dass sich mehr Leute damit auseinandersetzen. Und es hat nicht damit zu tun, dass sich jetzt alle irgendwie Trendsachen auf die Fahnen schreiben, sondern es geht darum, dass einfach ein bisschen mehr Bewusstsein da ist, ja.
Ja, das war bei mir, wie ich meine Diagnose geteilt habe, gab es dann auch so Kommentare wie so, ja, zuerst hast du Depression, dann bist du bisexuell und dann hast du auch noch ADHS.
Oh
so. Also es wäre das total geil,
mit diesen
Dingen zu leben. Und ich glaube, das ist halt schwierig, weil ADHS halt eine Behinderung im Leben ist und eine sehr unsichtbare Behinderung im Leben ist. Und das ist halt, glaube ich, extrem schwierig, weil man so viel Leid dadurch erfährt. Und natürlich gibt es auch schöne Parts, aber man muss es nicht schönreden. Es ist extrem anstrengend, mit ADHS zu leben. Und dann sozusagen für den Kopf geknallt zu bekommen, dass das was ist, was man erfindet oder sich ausdenkt. Und das ist ja aber auch wieder was dann halt Frauen ständig passiert. Ja. Also dieses ganze Gaslighting, was man im medizinischen Bereich erfährt, dass man nicht ernst genommen wird, dass man stundenlang mit Schmerzen warten muss, weil man bildet sich das ein. Das erfährt man dann halt auch oft auf Social Media, wenn man sich outet. Und deswegen überlegen das halt Menschen wie wir auch zigmal, ob sie das machen oder nicht.
Ja. Du hast einen wunden Punkt bei mir getroffen, als du meintest, dass man immer so annimmt, dass sich Menschen mit ADHS in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das ist so eine meiner größten Ängste, dass ich bin generell keine Person, die so im Mittelpunkt steht eigentlich. Also wenn ich in einer Gruppe sitze mit Menschen, werde ich schon so lustige Sachen sagen, weil ich extrem lustig bin und extrem bescheiden. Aber ich werde jetzt nicht versuchen, so den Fokus auf mich zu lenken, sondern eher versuchen, Leute dazu zu animieren, dass sie irgendwie was sagen. Aber dass man dann so zu sich für sich einsteht und irgendwie so to speak your own truth, das ist, glaube ich, eine gar nicht so eine leichte Herausforderung. Und ich hatte auch damals, ich kann mich erinnern, als du das gepostet hast, dachte ich mir nur so, ich hoffe, dass niemand irgendeinen Blödsinn sagt oder irgendwie so unpassende, übergriffige Kommentare schiebt. Die passieren natürlich trotzdem leider. Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass du als Person der Öffentlichkeit, du im Speziellen, leider Gottes eine Projektionsfläche bist für ganz, ganz viele. Also ich verfolge deine Arbeit schon sehr lange, auch bevor wir Friends waren. Wir haben uns ja kennengelernt in einem Interview. Irgendwie hat irgendein Boulevardmedium jetzt geschrieben, dass du deinen Hund Maler vegan ernährst, ja? Oh mein Gott!
Hell broke loose.
Das Internet ist explodiert. Und das ist, glaube ich, so für mich eine besorgniserregende Dynamik, die ich da sehe, dass man allen voran die Person herauszerrt, die versucht, so Veränderungen zu schaffen. Das war damals schon sehr, sehr oft du, weil ganz ehrlich, in Österreich gibt es nicht sehr viele nicht-weiße, blonde Bloggerinnen, ja? Und du warst eine von denen, die sich von Anfang an stark gemacht hat, nicht nur für einen nachhaltigen Lebensstil. Natürlich hast du dich auch weiterentwickelt. Natürlich warst du vor 6 Jahren vielleicht nicht so reflektiert, wie du es jetzt bist. Ich schaue mir an, wer sich traut zu sagen, dass sie genauso schlau waren wie vor 5 Jahren. Also das ist, glaube ich, echt jemand, der großes Ego hat. Wahrscheinlich ein Cis-Het-Mann, ein Weißer. But I don't know. Aber es ist, glaube ich, schon sowas, wenn man so ein bisschen beobachtet, wie du dich entwickelt hast, gehört auch sehr, sehr viel stärker dazu, dass du dich hinstellst und sagst so, unabhängig von diesen schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, wirst du weiter deiner Linie treu bleiben und jetzt auch nicht dich irgendwie zurückziehen aus dem öffentlichen Raum. Also ich kann mir vorstellen, dass du dir sehr, sehr oft gedacht hast, boah, ich schmeiß jetzt alles hin, das ist mir alles zu blöd. Aber ich finde es bemerkenswert, dass du es nicht gemacht hast und on top of it hast du auch angefangen, richtiges Business zu betreiben. Also hast du ja damals eh schon, aber ich meine, mit Daria D, mit deiner Brand, ist es ja nochmal so next level. Also es ist ja eigentlich losgelöst von dir als Person, anders als vorher, da warst du so ein bisschen personenzentrierte Arbeit, was ich überhaupt nicht judge. Ich mache das ja jetzt genauso. Also es ist ja zero judging that, aber es ist einfach eine Entwicklung, die man beobachten kann. Kam die auch unter anderem deswegen, weil du da dachtest, also es ist besser, wenn ich nicht so mittendrin bin, ja?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, 2017 war ja, als ich Daria D gegründet habe, und das war auf jeden Fall der Gedanke, da habe ich auch meinen Blog ruhend gelegt. Ja. war auf jeden Fall der Gedanke, was kann ich jetzt für meine Zukunft aufbauen, wo es nicht ständig um jeden Schritt geht, den ich persönlich mache, das zu dem Zeitpunkt wirklich extrem war. Also ich glaube, wirklich bekannt in Österreich bin ich ja geworden, so 2015, 2016, weil ich da sehr aktivistisch unterwegs war und in
Treskirchen, oder?
Genau, in Treskirchen und viel mit Geflüchteten gearbeitet habe. Und dann ja auch bei den Grünen solidarisch kandidiert habe. Und ich glaube, da hat mich halt die breite Masse kennengelernt. Und da ging es dann halt los, dass der Boulevard auch sehr interessiert, weil inzwischen hat sich das relativ beruhigt. Aber das war dann auch der Punkt, wo ich mich auch so ein bisschen von der Öffentlichkeit distanziert habe oder wo mir die Öffentlichkeit zu viel geworden ist. Und wo ich dann bewusst gesagt habe, eben, ich möchte jetzt was tun, was mich inhaltlich interessiert, was unternehmerisch, aber auch technisch eine Herausforderung ist.
Wo du wachsen
kannst.
Und das ist
auch, genau, wo ich wachsen kann. Und wo ich mich auch als Unternehmerin ausprobieren kann und aber auch Dinge verwirklichen kann, von denen ich träume. Und das habe ich halt mit Daria.de gemacht.
Ja, kannst du so ein bisschen erklären, in welcher Größenordnung bewegt sich Daria.de? Also wo kriegt man Daria.de und auch so ein bisschen, welche Entwicklung kannst du jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen und welche Entwicklung siehst du für die Zukunft?
Also wir sind erhältlich in unserem Online-Shop. Wir haben einen Store in Wien, der hat je nachdem Freitag oder Freitag-Samstag offen, aber vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, auch öfter. Mal schauen. Wir sind auch bei Kauf dich glücklich in 9 Filialen, in 8 Städten erhältlich. Und Daria.de ist inzwischen jetzt im 5. Geschäftsjahr.
Ja.
Davon machen wir seit 3 Jahren eigene Schnitte. Davor haben wir so mit White Label gearbeitet.
Was heißt
also
das?
Mit eingekauften Rohlingen. Also ich habe einfach weiße T-Shirts eingekauft bei einem biofairen Hersteller und habe die veredeln lassen, also bedrucken oder besticken. Und seit 2019 haben wir die ersten dann richtigen Schnitte rausgebracht. Also es hat sich zu einem guten, gesunden, mittelständischen Unternehmen entwickelt. Wir sind kein kleines Unternehmen mehr. Wir haben mehrere Vollzeitmitarbeitende, Teilzeitmitarbeitende, geringfügige, externe PartnerInnen und ja.
Wir haben über Boulevardmedien gesprochen.
Yes.
Aber ich muss sagen, dass die österreichische Medienlandschaft für mich in sehr vielen Dingen ein Problem darstellt. Und ich glaube, du hast da auch so deine Erfahrungen gemacht, oder? Wie das so ist, wenn du als Unternehmerin nicht ernst genommen wirst, wenn du in Interviews noch immer geframed wirst als, keine Ahnung, die Bloggerin. Nicht, dass es per se was Schlechtes ist, nur zu bloggen, aber es ist so ein bisschen das Absprechen deiner Kompetenzen, oder?
Total. Also ich habe schon alles erlebt von, ich werde in großen österreichischen Medien immer noch als Modebloggerin bezeichnet, obwohl ich seit 13 Jahren selbstständig bin, 2 sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut habe, mehrere Mitarbeitende habe, immer schon mehr als Modeblogging betrieben habe, selbst zu der Zeit, wo ich das unter anderem auch getan habe. Und im selben Artikel werden dann meine männlichen Kollegen, die vielleicht 2 Jahre das machen, was ich mache, als Unternehmer, Ambassador, Testimonials, Self-Made Men, Serial Entrepreneurs genannt, dies, das. Ich habe auch schon erlebt, dass zum Beispiel Wirtschaftsressorts Interviews gemacht haben und dann beschlossen haben, sie schieben es ins Lifestyle-Ressort, dass Medien wie Forbes Interviews mit mir geführt haben und dann sind die Headlines sowas wie Bauchgefühle oder wieder irgendwas Softes, irgendwas, was mit Gefühlen zu tun hat. Dass in Interviews, die eigentlich, wo es eigentlich ums Unternehmen hätte gehen sollen, es dann um sehr viel um mein Privatleben geht, um eben auch Depression, dies, das. Also wo dann so versucht wird, einzuschleusen, irgendwelche Themen, die davon ablenken könnten, dass ich eigentlich eine sehr, sehr gute Unternehmerin bin und eine erfolgreiche Unternehmerin. Ich kann auch ganz offen sagen, ich habe in Österreich nie irgendeine großartige Unterstützung für mein Unternehmen bekommen. Also weder von, ich habe noch nie eine Förderung in Anspruch genommen, nie irgendwelche Preise bekommen, nie irgendwelche großartigen Features in irgendwelchen Medien. Also Österreich hat mir bisher nichts geschenkt. So. Nichtsdestotrotz habe ich eine super Community in Österreich, sehr viele Followerinnen und Follower, die total supportive sind. Und ich glaube, da merkt man mal auch wieder, dass es auch ohne die geht.
Ja, ganz ehrlich. Und du stimmst, du sprichst von der Community, das ist wichtig, diese anzuerkennen. Deine Kritik äußert sich aber eher so an Medienschaffende, an Opinion Leader sozusagen, ja?
Ja, als Beispiel auch die Deutsche Vogue hat über uns berichtet, bevor irgendein österreichisches Modemagazin irgendwas Größeres über uns gemacht hätte. So. Und peinlich. Es ist völlig okay, also
peinlich. Für uns. Ich sage, wie es ist, es ist peinlich und ich mache mich bei österreichischen Medien sowieso sehr gern unbeliebt, aber ich kenne sie durch und durch, ich weiß, wie sie funktionieren. Ja. Und es ist einfach peinlich, was in den allermeisten Fällen passiert, dass man sich nicht überlegt, okay, wir haben die Möglichkeit, wir haben hier eine Person aus Österreich. Wieso machen Sie das beim Christoph Waltz? Den haben Sie, auf einmal ist er der größte Österreicher, aber wenn er nicht erfolgreich gewesen wäre, würden Sie sich null um ihn scheren, dann wäre er der Deutsche sozusagen, ja. Aber es ist einfach, glaube ich, dass du eine junge Frau bist in ihren Augen, dass du eine Frau mit Migrationsbiografie bist, eine Woman of Color. Ich glaube, das ist Grund genug, dass sie dir einfach deinen Erfolg absprechen wollen. Und wenn ich höre, dass die Zeilen irgendwas, also die Titel irgendwas mit Bauchgefühl ist, denke ich mir so, es müsste Boss Bitch sein, wenn wir hier von Alliteration sprechen, aber nicht ein fucking Bauchgefühl, weil das ist, du kannst ein Bauchgefühl haben, wenn du dich entscheiden möchtest, was du zum Frühstück isst, aber wenn du nicht, wenn du ein extrem erfolgreiches Unternehmen führen möchtest. Und ich glaube, du zeigst mit Daria D, dass es Veränderung möglich ist. Und ich würde gern von dir wissen, als Unternehmerin, welche drei wichtigsten Punkte hast du oder versuchst du als Veränderung umzusetzen in deinem Unternehmen, in welcher Form auch immer. Kann personell sein, es kann ökonomisch sein, bleibt dir überlassen.
Also ich glaube, was wir auf der Produktseite versuchen, ist einfach, wir probieren es und ich weiß, wir sind noch nicht da, aber dass wir wirklich von Anfang an versucht haben, mit unseren eigenen Schnitten konsistent 8 Größen anzubieten. Und das ist eine krasse Herausforderung im Design, weil es eigentlich verschiedene Schnittmuster bedarf für verschiedene Größen, weil du kannst nicht einfach einen Schnitt über 8 Größen hinweg einfach raufskalieren. Das geht nicht. Du brauchst dann andere Schnitte. Und das ist eine krasse Herausforderung, auch so im Warenmanagement, in der Logistik, wenn man so viele SKUs, also einzelne Artikelnummern hat. Das ist wirklich logistisch pretty crazy. Und auch in der Planung ist auch immer wirtschaftlich nicht die beste Idee. Ich sag's, wie es ist. Weil man einfach höheres Risiko hat, dass eben gewisse Größen übrig bleiben. Ich sage jetzt gar nicht die großen Größen, aber einfach über 8 Größen hinweg, dass da was übrig bleibt, dass man schlechter planen kann.
Ja.
Das ist auf jeden Fall was wir aber wirklich einfach probieren, was mir ein Anliegen war. Und natürlich, ich weiß auch, dass 8 Größen bei weitem noch nicht genug ist. Also im Idealfall könnte man auch, und da hilft vielleicht in Zukunft auch das Metaverse, dass man halt wirklich on demand, das ist auch voll interessant, dieses Thema von Supply Chain versus Demand Chain. Also eine Supply Chain bietet Sachen an, die schon gemacht sind, und eine Demand-Chain macht Sachen auf On-Demand sozusagen. Dazu muss es halt schneller gehen. Mhm. Also zum aktuellen Zeitpunkt ist es halt sau schwierig, Dinge schnell nachzuproduzieren. Deswegen müssen wir es direkt supplyen. Okay, jetzt gehe ich wieder zu sehr ins Detail, aber das ist uns total wichtig. Ja. Das nächste ist, glaube ich, eine offene Unternehmenskultur, in der Leute fair entlohnt werden und aber auch ihre Freiheiten haben und frei arbeiten können. Ja. Also wir haben keine strenge Struktur. Es gibt sozusagen ein Minimum, das erwartet wird.
Ja.
Aber sonst setzen wir auf die Eigenverantwortung und die Selbstorganisation von jeder Person. Mhm. Und so arbeite ich persönlich und so arbeiten auch viele andere Leute gerne. Ja. Und als drittes, glaube ich, ist es auch bisher so gewesen, einfach, dass es halt bisher einfach selbstfinanziert war und ohne irgendwelche Abhängigkeiten bei der Bank oder InvestorInnen. Dazu muss man natürlich sagen, ich hatte ein sehr kleines Budget von 2000 Euro, mit denen ich da Daria D begonnen habe. Aber ich hatte natürlich eine Starthilfe im Sinne einer Community, die sofort supportet hat, die gekauft hat, die finanziell einfach supportet hat.
Okay, das klingt nach auf jeden Fall großen Herausforderungen, denen man eigentlich auch entgehen könnte als Fashion Brand. Man könnte sich auch einfach denken, so, nee, ich mache jetzt nicht so viele Größen, und du bleibst in dem Muster, in dem wir uns als Gesellschaft bewegen, aber das machst du eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, weil du von Metaverse gesprochen hast. Ich habe zum ersten Mal davon gehört bei der Reality-TV-Show My Unorthodox Life. Nachdem du als Unternehmerin extrem viel zu tun hast, ist wahrscheinlich einer deiner Momente, wo du so entspannen kannst, den Kopf abschalten kannst, Reality-TV. Liege ich richtig?
Absolut korrekt. Du hast, das ist jetzt endlich das Thema, was ich wirklich liebe.
Alles andere okay von mir
aus. Enough with the feminist stuff.
Genug ist genug. Sagst du uns, was ist denn so deine Lieblings-, was sind deine All-Time-Favorites?
Also My Unorthodox Life ist sicher, glaube ich, einer meiner Favorites. Ich finde aber, das ist nicht mal so richtig, es ist eher Dokumentar schon fast für mich. So, ich finde, es ist so fast schon intellektuell wertvoll und man lernt so viel und es ist sehr viel aktivistischer Gedanke dahinter, dass ich nicht das Gefühl habe, es ist so, es ist Reality-TV, aber es hat auch so Dokumentarcharakter. Ja. Dann, wenn wir so bei Netflix bleiben, mag ich Love is Blind sehr gerne. Ich finde es einfach krass, so als Experiment. Und
würdest du jemals mitmachen? Sagen wir, wenn du jetzt, nehmen wir an, in dieser hypothetischen Welt, man weiß nicht.
Also ich glaube, ich würde bei vielen Formaten mitmachen, aber Love is Blind nicht. Mm. Ich würde mich selber so rauscringen. So.
Es ist einfach, du so Love Island, no problem.
Ja,
Princess Charming, no problem.
Ja, also ich glaube, ich würde echt bei vielen Formaten mitmachen, aber Love is Blind nicht, weil es halt huge ist. Und ich glaube, ich hätte viel zu viel Angst, jemanden da zu heiraten. Und ich bin halt die Person, die sich dann so viele Gedanken macht. Und dann so. Ja, ich glaube, ich wäre keine gute Kandidatin. So. It would be messy.
Ich glaube, du wärst eine sehr gute Princess Charming. Ich glaube, das wäre ein Hammer. Ganz ehrlich, im Gegensatz zur letzten Staffel, wenn ich jetzt Hannah mit dir vergleiche, also einfach direkt Wifey-Material, nichts gegen Hannah, aber ich glaube, du bist in der Reflexion schon sehr weit und du wirst, also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich nehme mal an, jeder hat die letzte Staffel von Princess Charming gesehen und ich glaube nicht, dass du diese eine Person geküsst hättest, obwohl sie sagt, sie will nicht geküsst werden. Also das fand ich schon heftig, ja.
Ich glaube, generell ist Consent in diesem Format noch was aufzuarbeiten ist.
Ja, ich meine, es ist still geworden um Vicky und Johanna, aber wer das nicht mitbekommen hat, vielleicht so kurzer Kontext, im Herbst 2022 hat sich eine Kandidatin von Princess Charming geäußert und die Person ist Johanna, dass Vicky sie ungewollt geküsst hat, also eine andere Kandidatin, dass sie ihre Arme so festgehalten hat und that was a thing on Instagram und ich glaube, es war vor allem deswegen eine große Sache, weil Vicky auch bekannt wurde unter anderem als diese Consent-Kuss-Queen, ja, und es ist für mich, es war eine spannende, nicht spannend ist falsch, aber es war eine krasse Beobachtung, weil man natürlich weiß, ja, dass queere Personen auch abusive sein können, ja. Also ich habe für Weiß eine Geschichte mal gemacht über eine junge Frau, die in ihrer lesbischen Beziehung vergewaltigt wurde, ja. Das heißt, ich tue jetzt gar nicht so, als ob es dieses Problem nicht auch in unserer Community gäbe, aber irgendwie war das dann doch so, fuck.
Ja, Patriarchat bleeding through all the way.
Exactly.
Ich glaube, das ist halt wirklich was man, wenn man Princess Charming schaut, sich denkt, sind wir so lustig und nett und the queers und es ist ja auch immer mit diesen Stereotypen so, alle mögen allen und die Community und es ist so glamorous und schillernd, die Stars, Regenbogenparade. Es ist halt auch dieses, das ist so sehr klischeebehaftet.
Total.
Und dass halt in queeren Beziehungen dieselben Dynamiken herrschen wie in heterosexuellen Beziehungen. Also das auch anzuerkennen, ist ja, glaube ich, einfach ganz wichtig.
Ich habe auf jeden Fall auch bei Princess Charming, was man schon sagen muss, im deutschsprachigen Raum die erste TV-Show in dieser Richtung.
Ich glaube, es ist weltweit sogar das erste lesbische Dating-Format gewesen.
Stimmt, weil es gab ja auch...
Völlig irre ist.
Ja, genau. Aber ich habe schon immer sehr stark Male Gaze durchgeblickt. Nicht, dass ich jetzt dem Team vorwerfen würde, dass da keine Freunde arbeiten würden, aber es ist schon sehr patriarchal gedrillt und nicht zuletzt nicht inklusiv. Also in der letzten Staffel war keine einzige Transperson, da war keine Non-Binary Person. Und da bin ich echt so, also macht's bitte eure Hausübungen, weil sonst könnt ihr euch gleich... Princess Turf nennen, in Wahrheit.
Ich wollte gerade sagen, es waren auch definitiv ein paar Turfs dabei, also auch in der anderen Staffel. Ja. So.
Also ich glaube so, diese Reality-TV schon...
Princess Turf. Das neue Format moderiert von Alice Schwarzer.
Zweimal wurde ich schon zu einem Podium eingeladen,
don't do it.
Wo Alice Schwarzer auch sitzt und ich war echt so... Also wie irgendwer auf die Idee kommen würde, dass ich meine Zeit vergeude und verschwende und mich mit einer Schwarze hinsetze, um ihr dann original zu sagen, ja, du bist ein Turf. Also why the fuck would I do that? Ganz ehrlich, ich habe diese Phase in meinem Leben gehabt, in der ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie an allen Fronten kämpfen. Ich muss die Person sein, die sich zu Puls 4 hinbegibt und mit irgendeinem Insel darüber diskutiert. Und jetzt
for no money, after all.
Exactly. Weißt du, was passiert ist? Ich habe einmal ein Interview gehabt. Es war kein Interview, sorry. Es war eine TV-Gruppendiskussion mit dem Elmeyer. Also wer Elmeyer nicht kennt, das ist dieser Höflichkeitsguru, der Leuten sagt, wie sie zu essen haben.
Benimmcoach.
Exactly.
Tanzschule hat er.
Ja. Ganz genau. Ganz bekannte Wiener Persönlichkeit, also eigentlich. Dann ein rechter Incel, der einen YouTube-Kanal hat, wo er Männern erklärt, warum Frauen böse sind und warum sie ihnen Sex schulden, sozusagen zusammengefasst. Und ich bin dort gesessen mit einer anderen Feministin damals. Wir haben uns gut gewehrt. Aber ich dachte mir echt, what the fuck is happening? Und was danach passiert ist, war eine große Lektion für mich und deswegen mache ich das nicht mehr. Ich habe eine Hasslawine erlebt, so wie ich sie noch nie erlebt habe. Maddie, das war nicht so, das war wirklich so 3,000, 4,000, 5,000 Kommentare auf YouTube, die sich alle gegen mich richten, weil ich in dieser Konstellation auch die besonders laute war und so schon so, ich habe einfach eine männliche Diskussionskultur übernommen. Das heißt, ich habe sie unterbrochen, ich habe sie lächerlich gemacht, ich habe sie nicht ernst genommen, aber anders als sie habe ich Gründe dafür, weil ihre Werte einfach erniedrigend sind und Frauen wie ein
nicht Stück Scheiße. Menschenrechtskonform.
Ja. Exactly, es ist nicht menschenrechtskonform, genau. Und auf jeden Fall habe ich Zero Money bekommen, ja. Ich habe da mit Puls 4 ewig lange hin und her geschrieben. Also der Kollege, der da arbeitet, der ist eh auch ein Lieber und so, aber der hat da auch nichts in der Macht, weil dieser rechte YouTuber, der hat dann einfach...
Mobilisiert,
ja. Ja, der hat das gesamte TV-Video genommen und ich war dann so, hey, die dachte das rechtlich gar nicht. Dann war das ein ewig langer Prozess, weil nicht ich kann quasi sagen, nimm das runter, sondern Puls 4 muss das direkt machen, weil es ihre Inhalte sind, genau. Und ich war echt so, in was für einer Show bin ich hier gerade gelandet, dass ich mich, es war wirklich Monate danach, es war eine Sendung im Sommer, im Sommerloch, da war schon so ein bisschen so, okay, die Reaktionen sind arg, aber ich kann damit umgehen, ich habe auch mir eine dicke Haut zugelegt, musste ich, nicht, dass ich das gut finde, dass man das machen muss, als Frau in der Öffentlichkeit oder in Medien, aber ich habe diese dicke Haut, also ich halte schon was aus, aber was dann kam, als er es gepostet hat auf YouTube, das war eine andere Geschichte. Also da war ich echt so, ich mache das nicht mehr umsonst und ich mache es erst recht nicht mit Leuten, die dann irgendwie sagen können, sie waren auf einem Podium mit mir. Also eine Schwarze wird das nicht bekommen, dass ich mich auch nur an einen Tisch mit ihr setze. Auf gar keinen Fall.
Ja, und das ist halt eine Lose-Lose-Situation für dich, weil es bringt dir überhaupt nichts. Der Sender oder das Medium hat halt eine Person, die sich da kostenlos hinsetzt, hat keine Kosten.
Exactly.
Je polarisierender es ist, desto besser sind die Klicks für sie. Sie bereichern sich noch dran. Ganz genau. Es ist halt wieder unsichtbare, kostenfreie Arbeit,
die du
halt
leistest. Und das mache ich nicht.
Ja, verständlich. Aber die Sender müssen halt auch moderieren und das machen sie nicht. Also sie verabsäumen es halt zu schützen. Und ich glaube, das ist ein Grund, weswegen Leute wie du, aber eben, ich mache das auch nicht mehr, mich in solche Formate begebe und auch nicht mehr in Podiumsdiskussionen, weil ich viel zu wenig geschützt worden bin.
Exactly. Und
das ist halt einfach, sozusagen eine Person in so eine Arena zu schmeißen und Popcorn zu essen, während sie zerfleischt wird, ist halt nicht geil.
So. Und dann aber so am Telefon, scheiße, sorry.
Ja,
und
nicht
so.
Mir leid.
Geil, danke für nichts.
Geschenkkorb schicken sie dann.
Verstehst du?
Aber wir waren bei Reality TV, jetzt ist es wieder so ernst geworden.
Ja, wir haben über Princess Charming gesprochen.
Genau, welche Formate ich. Also, ich mag eben My Underdog is Live, Love is Blind. Ja, und dann die Klassiker. Also, ich finde Tempi, Temptation Island, am liebsten natürlich die VIP-Formate. Ich mag Love is Blind total gern, vor allem die UK.
Ja, die ist Folgen. Die beste.
Ja, die letzte hatte auch nur 56 Folgen, hat nur meinen ganzen Sommer beansprucht.
You're a liar, you're an actress. Get the fuck out, go the fuck out.
Cheap Louis Vuitton from China.
Davide.
Also ja, das erkläre ich so eine Referenz an Davide.
Aus Love Island UK. Er und Ekin Su sind die Gewinnerinnen in der letzten Staffel. Wer es bis jetzt nicht gesehen hat, ganz ehrlich, okay, selber schuld.
Okay, wow.
Gut. Ich kann in die Show.
Naja, es ist dein Podcast, you do you.
Ich kann in die Show uns rein zum Spoiler zu Love Island UK, aber es ist ja dann schon urlang
Also her. Wenn du jetzt nur einen Stern bekommst als Bewertung, apropos bewertet diesen Podcast, könnt ihr ganz einfach machen, 5 Sterne.
Danke.
Aber wenn du jetzt nur einen Stern bekommst, it's not
selber
on me.
Schuld, ja. Okay, also Love Island UK habe ich auch sehr, sehr gefeiert. Ich fand Love Island USA aber auch gut. Die letzte Staffel.
Bin ich nicht reingekommen. Ich habe die ersten 10 Folgen geschaut, ich bin nicht reingekommen.
Okay, 10 Folgen ist auch wirklich eine gute, also nicht nur 1, 2, 3.
Nein, ich bin irgendwie, mich haben, glaube ich, auch ein paar Typen zu sehr getriggert.
Welche Typen waren das nochmal? Ich habe es vergessen.
Boah, dieser eine Fred Boy, dieser Dünne, der so fremd geschmust hat am Anfang.
Wie hieß der nochmal?
Keine Ahnung.
Aber ich habe es gern. Ah, ich weiß schon, der die Brille immer so komisch drauf getan hat, oder?
Genau,
der mit der Rothaarigen.
Ja, genau.
Den mochte ich gar nicht. Und der war aber auch so ein Typ, er ist Barkeeper. Und ich habe so richtig gemerkt, dieser Typ spürt sich einfach ein bisschen zu sehr, weil er in der Bar, wenn die Frauen und Personen schon so ein bisschen einen über den Durst getrunken haben, ist er gut angekommen. Aber in Wahrheit, also ganz ehrlich, Children leben, you're not that pretty. aber ich finde, es ist schon eine... Es ist eine interessante Mischung aus, man schaltet den Kopf aus und man studiert unsere Gesellschaft gleichzeitig. Es ist natürlich ein sehr extremer Maßstab, aber die Strukturen dahinter sind schon so, wie ich sagen würde, dass unsere Gesellschaft doch ist. Ja. Also einerseits so Frauen schämen dafür, wenn sie irgendwie sich entscheiden, Dinge zu tun, die Männer auch tun würden. Nicht, dass ich jetzt so binär denke, aber diese Reality-TV-Shows basieren ja, auf einer binären Denkweise. Ja,
ja, und ich glaube, ich meine, es hat sicher auch so was Sozial-Voyeuristisches ein bisschen und das finde ich auch immer schwierig. Viele Leute nennen es auch Trash-TV und das finde ich super problematisch, es Trash-TV zu nennen, weil, ich meine, die Leute, die da mitmachen, sind kein Trash.
Ja, Trash-TV sind Diskussionen mit der Schwarze.
Ja, genau. Exactly. Ich glaube, eben wie du sagst, diese Dynamiken spiegeln sich da wieder und ich finde es aber auch voll interessant, wie viel eigentlich schon passiert, also wie bei Love is Blind hat man es ja gemerkt, wie feministisch eigentlich viele von den Inhalten sind, die dann dadurch entstehen, wie emanzipiert es auch ist, dann am Altar zu stehen und jemanden, also in dem Fall die Männer, mit ihrem super problematischen Verhalten zu konfrontieren. Mhm. Oder auch beim Dschungelcamp dieses Jahr war es ja auch, dass zum ersten Mal eigentlich Rassismus, ein rassistischer Vorfall, wo alle Teilnehmenden wirklich homogen gesagt haben, das war Rassismus und das darf man nicht. So.
Wow.
Und da war auch zum ersten Mal, glaube ich, dass der Sender dann aktiv geworden ist, was ja bisher eher nicht gemacht worden ist. Und dass die Person auch einfach aus der Sendung kommentarlos entfernt worden ist, die das gesagt hat. War auch bei Love Island, war es ja auch bei einem Typen, der so besitzergreifend war. Und das passiert jetzt immer mehr und das finde ich voll gut. Und auch bei Dschungelcamp fand ich so gut, weil da haben dann auch die Teilnehmenden gesagt, und natürlich das Vokabular ist jetzt nicht so elaboriert, es ist immer noch Dschungelcamp so, aber dann hat auch eine gesagt, irgendwie so, man kann streiten, aber auf Hautfarbe geht man nicht. Es geht eigentlich nicht noch einfacher erklärt und ich finde das so gut, dass dann eine Person in diesem Format das so einfach erklärt. Ja, so.
Voll gut.
Und das mag ich an Reality TV.
Also wir machen jetzt beide kein Geheimnis draus, dass es natürlich auch Dynamiken gibt, die wir nicht unterstützen, Muster, die weitergelebt werden und so, aber die findet man auch in jeder anderen Lebenslage. Also chillt euer Leben erstens und zweitens, vielleicht hat jetzt ihr die Möglichkeiten, dass ihr eine Bibliothek zu Hause habt oder dass ihr mit euren Eltern ins Museum geht. Aber
ein
Baumhaus baut. In meiner Kindheit war es so, dass der Fernseher nicht nur Nanny, sondern Best Buddy, ich hatte einfach immer so eine Dauerbeschallung und habe das auch geliebt, also von X-Faktor das Unfassbare bis hin zu jeder Talking-Show mit, wie hießen die alle, Vera und dann, oh mein Gott, ich habe Vera geliebt.
Arabella,
oh mein Gott, Arabella, ich habe das so geliebt und für mich war das überhaupt, TAF war Klassiker. Ich glaube nicht, dass man Reality-TV einfach so abstempeln kann. Das ist total quatschig, weil wenn man sich auch jetzt anschaut, Love Island UK, Achtung, wieder Spoiler, also wenn ihr noch da seid. man merkt ja auch, also die Gewinnerin Ekin-Su hat sich ja eigentlich nichts geschert. Die hat die ganze Zeit genau das gemacht, was sie wollte. She had flaws, es ist doch okay. Ja, so manche Dinge waren jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber ganz ehrlich, die hat das durchgezogen, sie ist sie selbst geblieben und sie hat gewonnen. Ja, und sie hat auch eine türkische Migrationsbiografie und das will ich zumindest erwähnt haben, weil es trotzdem nicht so üblich ist, dass man jetzt irgendwie jemanden sieht, wo man sich denkt, oh wow, ja so, nice, ja. Deswegen, ich sehe schon Hoffnung und ich weiß auch, dass du relativ oft darüber sprichst, dass du mit dem Fernseher aufgewachsen bist, oder?
Ich muss schon dazu sagen, ich bin im Mittelstand aufgewachsen, also ich bin in keiner Arbeiterfamilie groß geworden. Meine Mutter ist Akademikerin, mein Stiefvater, der nicht studiert und kam aus einer Arbeiterfamilie, aber war auch im Journalismus. Also wir hatten auch Bücher zu Hause, dies, das. Aber meine Mutter war halt auch vor allem in der Zeit, wo sie alleinerziehend war, Vollzeit arbeiten und hat als Sekretärin damals gearbeitet. Also war auch wirklich super, hat auch immer viel gearbeitet. Und mein Bruder und ich haben dann halt die meiste Zeit eben vom Fernseher verbracht. Er dann auch früher noch, als ich vom Computer, weil er dann auch einen Computer sich gebaut hat. Und
casually.
Das war früher so, dass man sich das gebaut hat.
Meine Eltern sagen immer, sie sind so stolz, weil sie waren einer der ersten Jugo-Haushalte, die in Berndorf einen Computer hatten. Sie so, wir haben sichergestellt, dass ihr Computer
viel Silicon ist. Valley of Berndorf. Also ich war halt super selbstständig als Kind, weil es halt notwendig war. Ich bin ab 8 allein in die Schule gefahren, Straßenbahn, Bus, das war jetzt nicht um die Ecke. Dann habe ich mit 8 schon Bofrost aufwärmen können oder was meine Mama am Vorabend gekocht hat.
Bofrost-Kollaboration.
Wirklich, ich bin ein großes Bofrost-Girl. Und habe dann halt selbstständig meine Hausaufgaben machen müssen. Ich hatte niemanden, der mit mir gelernt hat. ich habe dann irgendwann mal wollte ich Nachhilfe, das musste ich mir selber zahlen, also das habe ich nicht bezahlt bekommen oder so. Das heißt, ich war super selbstständig, aber das hat auch geheißen, ich wusste, okay, wenn ich meine Hausaufgaben jetzt gemacht habe, dann kann ich jetzt fernschauen. Oh. Und habe dann eigentlich, also es war wirklich so unsere Nanny, der Fernseher, weil wir dann halt den ganzen Tag ferngeschaut haben. Und die Sache war auch, wir konnten am Wochenende nicht fernschauen, weil meine Mutter hat im Wohnzimmer geschlafen. Ah, ja. Das heißt, wir hatten kein Wohnzimmer, wo wir einfach uns dann hinsetzen und fernschauen haben können. Oh. Und das Bett wurde halt immer dann zur Couch gemacht und dann konnten wir da untertags das als Wohnzimmer nutzen. Und deswegen ist mir das auch heute auch so wichtig, ein Wohnzimmer zu haben und ein großes Sofa und einen großen Fernseher, weil ich das halt in dem Ausmaß nie hatte. So.
Ja, das verstehe ich so gut.
Und ich liebe das halt jetzt auch. Ich sag's wirklich so, in meiner Wohnung ist der Fernseher mein größter Stolz. Es ist halt einfach so. Und wirklich, ich habe einfach einen 65-Zoll-Fernseher und für manche Leute ist vielleicht das Auto, aber für mich ist es mein größter Stolz. Und jedes Mal, wenn ich da reingehe und der hängt so an der Wand, das ist einfach wirklich ein riesen
Statussymbol.
Ja, meine Penisverlängerung. deswegen, also für mich war das extrem schön und ich glaube auch, dass ich urviel Medienkompetenz vom Fernsehen bekommen habe. Also ich glaube, die Tatsache, dass ich dann mit Medien leicht umgehen konnte und lernen konnte und wusste, wie Interviews funktionieren und so. Und man muss auch sagen, meine Mutter war dann eben auch mit einem freischaffenden Journalisten zusammen. So, deswegen habe ich da schon auch sicher was mitbekommen. Ja, aber das war sicher auch das Fernsehen, wo ich urviel gelernt habe.
Voll, oh mein Gott, ich liebe das. Schau mal, ich könnte jetzt noch 3 Stunden mit dir reden, aber ich habe eine feste Regel beim Podcast. Ich will eigentlich nicht überziehen.
Labern.
Ich habe schon...
Labern nicht!
Galli, grüe an Sophie! Oh Gott, die Leute werden sich denken, es ist ein Podcast einfach nur zwischen Friends.
Niemand versteht die Insider. Also,
labern nicht!
Copyright by Sophie Meisinger.
Danke, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wer keinen Bock auf Fernsehen hat, der sollte bei meinem Podcast dranbleiben oder unser Instagram auschecken. Danke, Süßmaus.
Danke, Süßmaus.
Fertig!
Tschüss!
Bye!